Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen beim Info vom Freitag, dem 26. September auf Rabe. Heute geht es um folgende Themen. Rechte Parteien wollen das Recht auf Steuerhinterziehung in der Verfassung verankern. Initiative Ja zum Schutz der Privatsphäre eingereicht. Und
nous pensons que avec le renforcement de l'autorité de l'État, l'État aura le courage de créer le cadre juridique. Pour le moment, l'État est très dépendant des entreprises qui lui donnent l'argent, alors il n'arrive pas à créer.
Nur mit einem starken Staat könnte der Rohstofffluch zum Segen werden, das sagt Bischof Fridolin Ambongo aus der Demokratischen Republik Kongo. Und in unserer wöchentlichen Kolumne Radioblog dekonstruiert der rechte Politiker Erich Hess das linke Schlagwort sozial. Am Mikrofon begrüßt Michael Spahr.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den Nachrichten. Der Ständerat hat gestern die Zweitwohnungsinitiative weitgehend ausgehöhlt. Das geschah bei der Debatte über die Umsetzung der Initiative, die den Bestand leerstehender Ferienwohnungen vermindern und die Zubetonierung der Alpen verhindern will. Einmal mehr hat sich die Wirtschaftslobby durchgesetzt. Ihre Lakaien im Ständerat haben beim Zweitwohnungsgesetz so viele Ausnahmen geschaffen, dass der Wille der Initiative praktisch ausgehebelt wurde. Aber auch da könnte das Volk dem Parlament einen Strich durch die Rechnung machen. Das Gesetz zur Zweitwohnungsinitiative wird einem Referendum unterliegen. Es ist davon auszugehen, dass dieses ergriffen wird, wenn auch der Nationalrat den Volkswillen aushebelt. Didier Burkhalter forderte gestern in New York die weltweite Abschaffung der Todesstrafe bis 2025. Der Schweizer Außenminister und im Moment Bundespräsident sprach gestern an der 69. Generalversammlung der UNO. Zudem unterstrich er die Notwendigkeit, dass die Staaten gemeinsam für die Ausrottung von AIDS kämpfen, und er fordert im Namen der Schweiz, dass das Veto im Sicherheitsrat bei Fällen von schwerer Menschenrechtsverletzungen eingeschränkt wird. Mit dem Veto verhindern die Weltmächte regelmäßig griffige Resolutionen gegen die Verletzung von Menschenrechten. Das Morden von staatlicher Seite geht jedoch weiter. Auch im jüngsten Staat oder zumindest im sogenannten islamischen Staat in Syrien und Irak. IS-Kämpfer haben eine Menschenrechtsaktivistin öffentlich hingerichtet. Samira Saleh al-Nuaimi hatte sich offenbar geweigert, kritische Kommentare zur IS in sozialen Medien zu löschen. Das büßte sie nun mit dem Leben, berichten verschiedene internationale Medien. Syrische Flüchtlinge weigerten sich letzte Nacht, ein Kreuzfahrtschiff zu verlassen. Gut 300 Bootsflüchtlinge im Mittelmeer drohten zu kentern, als sie von einem Kreuzfahrtschiff gerettet wurden. Sie sollten auf Zypern in ein Armeelager gebracht werden, berichten verschiedene Medien. Sie forderten allerdings, nach Italien gebracht zu werden, und blieben auf dem Schiff. Soeben wurde bekannt, dass sie das Schiff verlassen haben und mit der zypriotischen Polizei verhandeln. 2.000 bis 3.000 Menschen sind alleine dieses Jahr im Mittelmeer auf dem Weg nach Europa gestorben. Insgesamt starben in den letzten 25 Jahren schon weit über 20.000 Flüchtlinge, berichtet der Blog Fortress Europe. Fast jede Woche kentert ein überfülltes Schlepperboot, das Menschen von Asien oder Afrika nach Europa schmuggeln will. Und noch zum Wetter. Der morgige Samstag beginnt voraussichtlich mit Hochnebel. Danach gibt es viel Sonne. Das Thermometer zeigt bis 20 Grad. In etwa das gleiche Wetter erwartet uns übermorgen Sonntag. Hochnebel, Sonne und dann 20 Grad. Auch die nächste Woche beginnt sonnig, allerdings mit einer leichten Bewölkungszunahme.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Gestern wurde die Initiative mit dem wohlklingenden Namen «Ja zum Schutz der Privatsphäre» eingereicht. Damit soll in der Verfassung verankert werden, dass Dritte, also zum Beispiel Behörden, keine Einsicht in die Bankdaten von Privatpersonen erhalten dürfen. Das Bankgeheimnis soll im Inland bewahrt werden. Nur wenn ein gut begründeter Verdacht besteht, dürfen Behörden Einblick in die Bankdaten von Personen erhalten. Hinter der Initiative steckt der Säckelmeister der Zürcher SVP, Thomas Matter, der Nachfolger von Christoph Blocher im Nationalrat. Also ein Mann, der ein grosses Interesse daran hat, dass Finanzen möglichst geheim und untransparent bleiben. Erstaunlicherweise wird sein Vorhaben nicht nur von der SVP unterstützt, sondern auch von Politikern und Politikerinnen aus der FDP und CVP. Die SP hingegen bezeichnet die Initiative als Steuerhinterzieher-Initiative. Ich wollte deshalb von der SP-Finanzpolitikerin Susanne Leutenegger-Oberholzer wissen, warum bekämpfen Sie ein Vorhaben, das dem Schutz der Privatsphäre dienen soll? Das ist doch auch ein Anliegen der SP.
Diese Initiative ist völlig unnötig, was den Schutz der Privatsphäre anbetrifft. Sie ist bereits heute ausreichend verfassungsmäßig geschützt und darum geht es den Initianten ja auch gar nicht. Die Initianten wollen das Steuerhinterziehergeheimnis schützen und dafür habe ich null Verständnis.
Das Bankgeheimnis wurde in den letzten Jahren langsam abgeschafft. Kommt diese Initiative denn völlig zu spät oder könnte die noch etwas ändern?
Da kann man vielleicht zwei Sachen dazu sagen in Bezug auf die internationale Entwicklung. Die bringt den automatischen Informationsaustausch, ist das völlig falsche Signal, wenn die Schweiz das Steuerhinterziehergeheimnis gar noch in der Verfassung verankern würde. Und in Bezug auf die Rechte der Steuerverwaltung im Innern ist es auch falsch. Denn es wäre ganz wichtig, dass die Steuerbehörden im Inland die gleichen Rechte haben wie die Steuerbehörden im Ausland. Und das ist heute nicht der Fall.
Könnte also dieser Schuss auch nach hinten losgehen, denn die Banken müssen sich ja auch an internationale Regeln halten. Könnte der Bankenplatz mit dieser Initiative sogar gestört oder zerstört werden?
Ich bin überzeugt, dass der Bankenplatz sicherlich nicht gewinnt durch diese Initiative. Es ist auch interessant, dass die Banken selber, die Bankenvereinigung, gegen diese Initiative ist. Denn es ist klar, man muss alles verhindern, was die Reputation der Schweiz verschlechtert. Und diese Initiative geht in diese Richtung. Der Bankenplatz Schweiz muss mit guten Dienstleistungen punkten und nicht mit solchen Schlaumeiereien.
Hinter der Initiative stecken verschiedene bürgerliche Politiker. Bei der SVP ist es noch verständlich, die können dann wieder in die Opferrolle gehen und sagen, wie das Ausland uns vorschreibt, wie wir unser Recht gestalten müssen. Aber erstaunlich ist es, dass es auch Vertreter von FDP und CVP hat. Wie erklären Sie sich das, dass diese Parteien da auch mitmachen?
Also gut, in letzter Zeit hat die FDP sich sowieso, das ist unglaublich, an die SVP angelehnt. Es ist für mich unverständlich, dass Leute zum Beispiel wie Gabi Huber mitmachen im Initiativkomitee. Interessant ist, dass ein altgedienter Staatsrechner der FDP, nämlich Rönerin, auch klar gesehen hat, um was es bei dieser Initiative geht, nämlich um den Schutz der Steuerhinterziehung. Daher bin ich überzeugt, dass auch bei der aufgeklärten Basis der CVP und der FDP das nicht gutiert wird, dass sie da in einem Boot mit der SVP Nationalrat Matter stecken.
Sagt Susanne Leutenegger-Oberholzer, Nationalrätin der SP. Wann über die Initiative Ja zum Schutz der Privatsphäre abgestimmt wird, ist noch offen.
Rabe Info.
Ohne den Kongo wäre unsere mobile Kommunikation bald lahmgelegt. Die Demokratische Republik Kongo zählt nämlich zu den wichtigsten Lieferanten von Kupfer, Gold und Coltan. Alles Mineralien, die Computer und Handys zum Laufen bringen. Für den Kongo seien diese Rohstoffe Fluch und Segen zugleich, sagt Bischof Fridolin Ambongo. Der Präsident der Bischofskommission für natürliche Ressourcen kämpft für eine gerechtere Verteilung der Rohstoffeinnahmen und er fordert, dass das Blutvergießen über die Kontrolle der Minen endlich aufhört. Wilmar Hall hat Bischof Fridolin Ambongo getroffen und gefragt, was die Bischofskommission für natürliche Ressourcen im Kongo genau tut.
Die katholische Kirche im Kongo hat verschiedene Kommissionen, die sich mit verschiedenen Problemen beschäftigen. Unsere Kommission ist auf die natürlichen Ressourcen spezialisiert, seit sie zum Fluch der kongolesischen Bevölkerung geworden sind.
Warum sind denn die Mineralien für den Kongo mittlerweile mehr Fluch als Segen? Wo liegt das Hauptproblem?
Problem principal.
C'est que l'exploitation de ressources naturelles qui devait générer des richesses pour le peuple congolais est considérée comme une richesse où il y a des prédateurs qui viennent prendre.
Vom Reichtum der natürlichen Ressourcen sollte eigentlich die Bevölkerung profitieren, tut sie aber nicht. Profitieren tun vor allem bewaffnete Gruppierungen, Exponenten vom Raubtierkapitalismus. Die kongolesische Regierung ist zu schwach. Sie schafft es nicht, eine Gesetzgebung zu schaffen, unter der die Unternehmen die Ressourcen ausbeuten können, dafür aber Steuern zahlen müssen, die dann wiederum der Bevölkerung zugutekommen. Und so ist das Volk auf sich gestellt, trotz Rohstoffreichtum.
Sie haben gesagt, es gebe zwei Hauptakteure, wenn es um die Ausbeutung der natürlichen Ressourcen geht. Einerseits einzelne Individuen, die graben, andererseits die internationalen Unternehmen. Wo sind dort die Hauptprobleme?
Le problème c'est que au Congo, dans les zones où il y a pas de guerre, il y a pas de conflit, il y a l'exploitation de ressources naturelles par de grandes compagnies internationales.
In den Regionen im Kongo, wo es keine Konflikte gibt, bauen die internationalen Unternehmen die Rohstoffe ab. Sie schließen Verträge ab mit der Regierung. Die internationalen Unternehmen aber schauen sehr genau, dass sie im Land selber keine Gewinne machen, weil dann müssen sie keine Steuern zahlen. Steuern zahlt man auf Gewinne. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist der Rohstoffabbau in Zonen, wo Konflikte herrschen. Dort tauchen die internationalen Firmen natürlich nicht auf. Dort bauen Einzelpersonen die Rohstoffe ab, von Hand, und verkaufen sie auf den Märkten in den Agglomerationen. Indirekt landen die Rohstoffe dann meistens trotzdem wieder bei den großen internationalen Firmen.
Diese Einzelpersonen, die die Mineralien von Hand abbauen und verkaufen, wie geht das genau vor sich?
Je vous ai montré, l'exploitation se fait à la bêche. Alors ils vont faire des paquets.
Die Leute graben die Mineralien mit Spaten aus. Weil sie keine Transportmittel haben, tragen sie Säcke von bis zu 50 Kilogramm auf dem Rücken in die nächstgrößeren Agglomerationen. Sie selber können die Mineralien nicht von der Erde trennen. Deshalb tragen sie Säcke voller Erde, teilweise über sehr lange Strecken. Teilweise haben sie auch Velos oder Motorfahrräder.
Diese Einzelpersonen, wie viel verdienen sie?
Généralement, c'est un sac qu'on achète à 100 dollars, mais il ne prend pas cet argent pour lui.
Normalerweise bekommen sie für einen Sack rund 100 Dollar, aber diese 100 Dollar können sie nicht behalten. Die allermeisten sind Teil einer Gruppierung, gehören zu einer bewaffneten Bande und müssen den Großteil des Geldes abliefern.
En fait, les artisanaux travaillent pour les bandes armées.
Sie haben gesagt, das größte Problem mit dem Rohstoffabbau sei, dass die Regierung zu schwach sei. Wie könnte man denn die Regierung stärken?
C'est ce qui se fait déjà actuellement. Je peux vous dire que depuis 2012, il y a une évolution très positive dans la sous-région.
Seit 2012 gibt es eine sehr positive Entwicklung mit dem Abkommen von Addis Abeba und den Friedenstruppen. 2013 dann wurde Mary Robinson vom UNO-Sicherheitsrat gewählt, zur Sondergesandten für die Region der großen afrikanischen Seen. Inzwischen konnten wir die M23 bereits neutralisieren, die im Osten von Kongo für Unruhe sorgte. Auch andere bewaffnete Gruppierungen in der Region, in Uganda und in Ruanda. Im Moment kann man also sehen, dass die Autorität der Regierung langsam aber sicher zunimmt, dass die Lage sich stabilisiert.
L'autorité de l'État commence à s'instaurer dans les zones libérées par la force de la MONUSCO.
Mit der Stärkung der Regierung wäre es dann auch möglich, mehr Druck auf die internationalen Firmen auszuüben.
Oui, nous pensons que avec le renforcement de l'autorité de l'État, l'État aura le courage de créer le cadre juridique.
Wir glauben, dass wenn die Regierung genug stark ist, sie auch den Mut hat, die entsprechenden Gesetze und Rahmenbedingungen zu schaffen, damit auch wir vom Rohstoffabbau profitieren. Weil diese Gesetze kann nur der Staat machen. Im Moment ist er aber zu stark abhängig von den Firmen. Gleich nach dem Ende des Krieges im Jahr 2002 wurde ein Gesetz zum Rohstoffabbau verabschiedet. Dieses Gesetz aber haben die internationalen Unternehmen diktiert. Sie haben ja auch den Krieg finanziert, die Regierung finanziert, damit sie den Krieg gewinnen kann. Gegen dieses Gesetz haben Bevölkerung und Kirchen protestiert. Aktuell ist die Regierung deshalb daran, ein neues Gesetz auszuarbeiten. Wir versuchen Druck auszuüben, damit das neue Gesetz gerechter ist.
Das sagt Bischof Fridolin Ambongo, Präsident der Bischofskommission für natürliche Ressourcen aus der Demokratischen Republik Kongo. Fridolin Ambongo weilte auf Einladung der Entwicklungsorganisationen Brot für alle und Fastenopfer in der Schweiz.
Rabe Info Radioblog.
Dank unserem ehemaligen Rabe-Kollegen Müslüm ist er weltberühmt geworden. Erich Hess, SVP-Politiker, Stadtrat, Grossrat und ehemaliger Präsident der jungen SVP. Müslüm hat ihn im Lied «Erich, warum bist du nicht ehrlich?» besungen, damals als Erich Hess das Berner Kulturzentrum Reitschule kurzerhand an den meistbietenden Grossinvestor verkaufen wollte. Mit dieser misslungenen Aktion hat er sich zum Feindbild der Berner Linken schlechthin gemacht. Oder wenigstens, bis unsere Kollegin Karin Bachmann den Film «Erich» über den SVP-Rabauken gedreht hat. Seither wissen wir, Erich Hess kann trotz harter Rechtsaußen-SVP-Schale ganz nett und lustig sein. Nun geben wir vom Rabe Info ihm die Gelegenheit, auf die Frage unseres ehemaligen Kollegen Müslüms zu antworten. Erich darf sich im Rabe Info Radioblog ganz ehrlich zeigen. Hören Sie zu, wenn der rechte Erich Hess sich das linke Schlagwort sozial vorknüpft.
Wie sozial sind wir Stadtbernerinnen und Stadtberner? Vordergründig sind wir sehr sozial. Wir tun allen, denen es etwas weniger gut geht als uns, wir ein Dach über dem Kopf finanzieren, wir tun genug zu essen finanzieren und wir tun eine hervorragende medizinische Versorgung finanzieren. Wir tun alle Monate etwas von unserem Zahltag an wohltätige Organisationen überweisen. Und nachher haben wir unser soziales Gewissen befriedigt. Aber ist das wirklich sozial? Nein, im Gegenteil, es ist egoistisch. Es ist egoistisch, dass wir meinen, mit Geld können wir sozial sein. Und somit müssen wir im Alltag nicht mehr sozial sein. Im Tram steht niemand mehr auf, wenn ältere Leute das Tram betreten und wollen abhocken. Nachbarn kennen wir nicht mehr. Wie wollen wir denn mit den Nachbarn sozial sein? Wie wollen wir ihnen helfen, wenn es ihnen schlecht geht, wenn wir gar nicht wissen, wie sie heissen und wer sie sind? Die Familie lebt meistens nur ein paar Kilometer von euch entfernt und man sieht es aber nicht mehr als 2-3 Mal im Jahr. Im Zug innen. Wer ist noch sozial im Zug? Im Zug drücken alle auf ihren Attel rum und sie in ihren sogenannten sozialen Medien. Sind die sozialen Medien wirklich so sozial, wenn man das persönliche Umfeld ringsum asozial behandelt, indem man sie gar nicht beachtet und nicht mit ihnen berichtet? Vielleicht wären wir doch viel sozialer, wenn wir einmal ein Gespräch anfangen mit dem Gegenüber. Somit ging es ihm vielleicht schon gerade ganz gleitig. Moralisch ein bisschen besser, wenn er allenfalls etwas loswerden konnte, das ihn beschäftigt hätte. Aber für das muss man es probieren. Man muss probieren, den Nachbarn anzusprechen. Vielleicht merkt man gleichzeitig, dass er nicht interessiert ist an einem Gespräch. Aber es kann ganz gut sein, dass sich ein ganz gutes Gespräch daraus entwickelt. Und bei so kleinen Sachen fährt Soziale wirklich an. Und nicht nur durch das, dass man zwischendurch ein bisschen Geld überweisen. Sozial ist, wenn die Menschen untereinander wirklich auch sozial sind.
Und wo er recht hat, hat er recht. Das war der Rabe Info Radioblog von SVP-Politiker Erich Hess. Nächsten Freitag hören Sie dann eine akustische Kolumne vom Rabe-Mitbegründer und Anwalt Willi Egloff.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Info vom Freitag, dem 26. September auf Radio Bern. Das nächste aktuelle Rabe-Info hören Sie am Montag wieder, wie immer um 11. Dann sprechen wir unter anderem mit einem Schachgroßmeister. Beigetragen zu dieser Sendung haben Wilmar All und Jonas Jakob am Mikrofon. Verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Auf Wiederhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.